More and more Americans are pushed to extremes of either loving President Trump or hating him. The divided United States.
This violence against Democrats, Republicans, and nonpartisan officials just doing their job are the consequence of lies told for power and profit.
Today, a jury found the man accused of attacking Congresswoman Nancy Pelosi's husband in their home guilty. His defense attorney argued he'd become radicalized after listening to right-wing talk shows and thought he was fighting corruption.
Das politische Klima in den USA wird immer hitziger, gerade so kurz vor der Wahl. Attentate und gewaltsame Übergriffe auf PolitikerInnen nehmen zu und werden gefühlt häufiger und intensiver denn je. Von Angriffen auf WahlhelferInnen bis hin zu Gewalt gegen Familienangehörige bekannter PolitikerInnen. Es scheint keine Tabus mehr zu geben.
In den Medien tauchen immer öfter Begriffe wie Divided States of America oder die Unvereinigten Staaten von Amerika auf. Sie spiegeln das Gefühl wider, dass die tiefe Spaltung der Gesellschaft nicht nur ein politisches, sondern auch ein kulturelles Problem ist.
Aber wie gespalten sind die USA wirklich? Was treibt die Menschen überhaupt so stark auseinander? Und welche Rolle spielen dabei Harris und Trump? Bringt die Wahl am 5. November das Fass nun zum Überlaufen?
Diese Fragen versuchen wir in der heutigen Folge Ballot Box Breakdown zu beantworten. Wir, das sind Mona Wölper
und Maxim Nägele.
Ballotbox Breakdown. Wir liefern Analysen und Stimmen zur US-Wahl 2024. Direkt von den Menschen, die den Kampf ums Weiße Haus entscheiden.
Es ist ein grauer Wintertag in Washington, D.C. Kalter Wind fegt durch die Straßen der US-amerikanischen Hauptstadt. Als auf einmal ein schier endloser Strom von Menschen in Rot, Weiß und Blau in die Pennsylvania Avenue einbiegt. Sie tragen Schilder, Fahnen, Trump 2020 Caps und rufen Slogans wie Stop the Steal. Tausende von ihnen strömen auf das Kapitol zu, dem Sitz des Nationalen Kongresses, dem Herzen der US-amerikanischen Demokratie. Ihre Stimmen und Rufe werden immer lauter, je näher sie dem weißen Gebäude kommen. Die Stimmung ist angespannt und zugleich ausgelassen. Die Menschen sind erfüllt von Wut, aber auch von Hoffnung.
I am not allowed to say what's going to happen today because everyone's just going to have to watch for themselves. But it's going to happen. Something's going to happen.
Noch trennt ein Absperrzaun sie von den weißen Treppenstufen. Doch das ändert sich schnell. Die Sicherheitskräfte, überrascht und zahlmäßig unterlegen, versuchen, die Barrikaden zu verteidigen. Doch die Masse drängt vorwärts. Einige klettern die Wände hinauf, schieben und rütteln an den Absperrgittern. Dann durchbrechen sie die Sperren.
Im Inneren des Kapitols ist die Stimmung nicht weniger hektisch. Abgeordnete, SenatorInnen und Angestellte flüchten durch die Korridore und versuchen, sich zu retten, während draußen die Rufe USA, USA lauter werden. Sie zerschlagen die Fensterscheiben und verschaffen sich Zutritt. Manche Eindringlinge verwüsten Büros, hängen ihre Flaggen auf und nehmen die Sitzplätze der Abgeordneten ein. Andere irren beinahe planlos durch die Hallen. Doch eines haben sie alle gemeinsam: ihr Smartphone, mit dem sie nahezu jeden Moment festhalten. Bis es schließlich der Kapitolspolizei, der Metropolitan Police von Washington und der Nationalgarde mit vereinten Kräften gelingt, den Riot zu beenden. Der Sturm auf das Kapitol markiert damit einen Moment, wie ihn die USA noch nie gesehen haben. Zum ersten Mal in der Geschichte werden die Hallen, in denen über das Land entschieden wird, durch die Wut der Menge entweiht. Was bleibt, ist Chaos, Glasscherben und eine Nation, die nach Antworten sucht.
Doch vorbei ist der Aufruhr damit noch lange nicht. Es wirkt fast so, als wäre die eine Hälfte der amerikanischen Bevölkerung entsetzt über die Geschehnisse, während die andere das Vorgehen feiert. Die Ereignisse gelten als Paradebeispiel, das zeigt:
Die Gesellschaft ist gespalten. Es herrschen Wut und Unzufriedenheit. Doch nicht nur über die Ereignisse dieses Tages, dem 6. Januar 2021. Die Spaltung geht viel tiefer und involviert eigentlich immer die beiden großen Parteien der USA, die Demokraten und die Republikaner.
Die ältere der beiden ist die Demokratische Partei. Sie wurde bereits 1828 gegründet und ist somit eine der ältesten noch bestehenden politischen Parteien weltweit. Sie entstand aus der demokratisch-republikanischen Partei von Thomas Jefferson, Gründungsvater und dritter Präsident des Landes, und entwickelte sich im Laufe der Jahrhunderte zu einer Massenpartei.
Inhaltlich hat sich die Partei mehrmals gewandelt. Sie unterstützte zunächst den Erhalt der Sklaverei, besonders im Süden der USA, und stellte sich gegen Abraham Lincoln, den damaligen Präsidenten. Im 20. Jahrhundert wandelte sie sich zu einer Partei, die sich stark auf soziale Reformen und den Schutz der ArbeiterInnen konzentrierte. Ab den 1960er Jahren war sie führend bei der Unterstützung der Bürgerrechtsbewegung und der Gleichstellung von Minderheiten, was sie weiter in eine sozialliberale Richtung lenkte. Heute gilt sie als eher linksliberal und progressiv.
Ihnen gegenüber stehen die Republicans, die 26 Jahre nach den Demokraten gegründet wurden. Die Partei entstand als Antwort auf die Ausweitung der Sklaverei und vereinte Menschen aus verschiedenen Bewegungen, darunter auch ehemalige Mitglieder der Demokratisch-Republikanischen Partei, also der Ursprungspartei, aus der auch die Demokraten hervorgingen.
Nach dem Ersten Weltkrieg hat die Partei dann ihre erste konservative Wende erlebt. Gleichzeitig verloren sie zu dieser Zeit aber auch an Bedeutung, bis Persönlichkeiten wie Richard Nixon und Ronald Reagan die Partei in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wieder stärkten und weiter nach rechts führten.
Heute gilt sie als konservativ, setzt sich für individuelle Freiheit und traditionelle Werte ein. Seit den 1980er Jahren fokussiert sie sich dabei zunehmend auf soziale und kulturelle Themen.
Verfolgt man die amerikanische Politik, könnte man denken, dass die beiden Parteien seit jeher einen erbitterten Kampf um die Oberhand im Land führen. Doch das ist nicht ganz richtig so. Es gab auch Zeiten der Zusammenarbeit. In der Nachkriegszeit beispielsweise, als es um die Wiederherstellung und Integration der Südstaaten ging.
Oder auch im 20. Jahrhundert, als die beiden Parteien gemeinsam einige bedeutende Gesetzgebungen verabschiedeten, wie den Civil Rights Act von 1964 und den Voting Rights Act von 1965, die darauf abzielten, die Rechte von Minderheiten, vor allem AfroamerikanerInnen, zu schützen. Diese Gesetze wären ohne die Kooperation beider Parteien nicht möglich gewesen.
Trotz dieser Erfolge ist die Zusammenarbeit in den letzten Jahrzehnten immer seltener geworden. Die zunehmende ideologische Spaltung, verstärkt durch soziale und kulturelle Themen wie dem Umgang mit Homosexualität oder der Emanzipation von Frauen, hat zu einem politischen Klima geführt, in dem Kompromisse schwerer zu erreichen sind. In den letzten Jahren haben sich die beiden Parteien oft in ihren Positionen verhärtet, was zu häufigen Blockaden im Kongress und einer insgesamt polarisierten politischen Landschaft geführt hat.
Und so kommt es, dass man häufig eher die Konkurrenz im Kopf behält.
Von Lincoln und dem Bürgerkrieg und Kennedy vs. Nixon
über Reagan vs. Carter und Bush vs. Al Gore
bis zu Trump vs. Clinton.
Was uns zur heutigen Situation bringt. Trump vs. Harris. Das politische System, das Zwei-Parteien-System, sorgt grundsätzlich für eine eher polarisierende Dynamik in der Politik, da sich immer zwei Parteiprogramme, zwei parlamentarische Seiten und eben zwei Kontrahenten gegenüberstehen. Die Präsidentschaftswahlen werden in diesem politischen System umso aufgebauschter und hitziger. Das sieht auch Dr. Johannes Timm so. Er ist Politikwissenschaftler und forscht an der Stiftung Wissenschaft und Politik zur Innen- und Außenpolitik der USA.
Wenn das erstmal solche Ausmaße annimmt, ja, dass man die andere Seite als Bedrohung für die Zukunft des Landes ansieht, aus welchen Gründen auch immer, dann sind natürlich auch alle möglichen Mittel gerechtfertigt, um zu verhindern, dass die an die Macht kommen. Und das führt eben auch zu einer Aufheizung der politischen Lage und zu einer Situation, wo eben Wahlen schnell als existenziell gelten. Also das heißt dann praktisch bei jeder Wahl immer, das ist die wichtigste Wahl überhaupt. Und man dann große Schwierigkeiten hat, Wahlniederlagen zu akzeptieren und dann eben auch die Spielregeln der Wahlen zum Gegenstand für Auseinandersetzungen werden.
Timm erklärt sich diese aufgeheizte Lage auch damit, dass sich die Politik in den USA immer mehr auf Identitätspolitik fokussiert.
Soll heißen, es geht nicht nur um verschiedene Ansichten bei klassischen Politikthemen wie Steuern oder Arbeitsplätzen, sondern bei der Identitätspolitik wird auf die spezifischen Bedürfnisse und Probleme sozialer Gruppen eingegangen. Dabei geht es häufig um Diskriminierung von Hautfarbe, Geschlecht, sexueller Orientierung oder ethnischer Zugehörigkeit.
Sich für diese Probleme einzusetzen, sehen Progressive als notwendig, um soziale Gerechtigkeit zu fördern, während konservative Republikaner das häufig als spaltend und kontraproduktiv betrachten. Woke-Sein, was im Kern eigentlich meint, ein Bewusstsein für soziale Ungerechtigkeiten und Diskriminierung zu haben, benutzen sie häufig eher abwertend, um eine wahrgenommene Überempfindlichkeit gegenüber sozialen Themen oder eine vermeintliche Cancel-Culture zu kennzeichnen.
Für die eine Seite ist Identitätspolitik also existenziell. Für die andere kennzeichnet sie übertriebenen Aktivismus und unnötige politische Korrektheit. In den politischen Diskussionen um Identitätspolitik fällt aber auch immer wieder die populistische Rhetorik auf, derer sich beide Parteien bedienen. Auch die sehen viele als ein großes Problem der politischen Landschaft in den USA. Aber eben nicht alle.
Populism is not always a bad thing. There's good populism and there's really bad populism. Okay?
Das ist Milo Morris. Er unterstützt Trump. Und das schon zum dritten Mal. 2016 hat er ihn gewählt, 2020 auch und dieses Jahr wird er ihn wieder wählen. Eigentlich ungewöhnlich, denn wenn man mit Morris etwas spricht, dann erzählt er recht schnell, dass seine Familie immer demokratisch gewählt hat. Sein Großvater sogar ein prominenter demokratischer Politiker in seiner Heimatstadt Boston war. Da war es lange Zeit keine Frage, wie man wählt, die Demokraten halt. Bis sich etwas in seinem Leben geändert hat. Da gab es nämlich einen Moment, wo seine politische Position auf den Kopf gestellt wurde.
And there was one particular situation back in the mid 80s that prompted me to move my vote to vote for Ronald Reagan, you know, and start looking more seriously at Republicans, and that was the breakup of AT&T. I had a summer job in 1984. And it was with AT&T, and that was the year that the company was broken up and my job disappeared. So I had to think about that, you know, what made that happen? And that's, again, that's what really started me being more curious about the Republicans.
Sein bisheriger Glaube an die Demokraten war gebrochen. Das gegnerische Programm überzeugte ihn von nun an mehr.
I was caught in the middle. And being negatively affected by the Democrat mindset around that particular company. So, you know, as I explored more, I learned more about conservatism, about the Republican Party, about their point of view when it comes to companies, to business in general. And yes, I mean, the Republican Party has a reputation of being a business-friendly party.
Der ausschlaggebende Punkt, warum die Parteilinie überschritten hatte, waren also keine gesellschaftspolitischen Konfliktthemen. Es lag nicht an der Identitätspolitik, die die beiden Parteien schon damals betrieben haben, sondern an einer persönlichen finanziellen Krise. Und seitdem ist Morris Republikaner. Dass er nun sein Kreuzchen am 5. November wieder bei Trump setzen will, das hat auch etwas mit einer anderen Geschichte zu tun. Eine, die in den späten 80er Jahren beginnt. Damals war Milo Morris noch als ausgebildeter Tänzer und Opernsänger tätig und suchte gerade nach einem neuen Job.
And in 1988, there was a show in the main showroom at Trump's Castle, which was a casino, a hotel and casino in Atlantic City, New Jersey. And they were looking for some, I found out they were looking for a couple of replacements. A friend of mine who was also a dancer, we drove down to Atlantic City one day and got hired. And so for about 6 months, 5 months, I worked for Trump's Castle in Atlantic City. You know, I would say he was very cordial, you know, very, very businesslike always, you know. But see, here's the thing, even more than, and again, this gets to kind of like where my head is politically. You know, regardless of, you know, Donald's personality or Ivana's personality, it was how we were treated as employees that was really the most important thing. And that's really what I bring forward in life and bring forward with my perspective on Donald Trump.
Den jungen Donald Trump erlebte er nicht nur als höflichen Arbeitgeber, sondern auch als eine Art Ikone. Auch bei Trumps Geburtstagsfeier ist Morris in einer Show aufgetreten, erzählt er, und habe gesehen, dass zahlreiche Prominente wie Mike Tyson oder LaToya Jackson und auch alle großen Medienhäuser gekommen seien. Auch wegen diesen persönlichen Erfahrungen mit Trump war er 2016 davon überzeugt, sein ehemaliger Arbeitgeber ist die beste Wahl für die Zukunft des Landes.
Die reißerische Rhetorik von Trump, die aus der US-Politik gar nicht mehr wegzudenken ist, spielt Morris immer wieder runter. Sein Argument?
I see that rhetoric lives in one world, basically on the stage, on the camera. Policy works, it lives in another world. Policy lives in Congress. Policy lives in the Oval Office. Policy lives in offices, all government offices and non-government offices all over the place. So when it's time for the policymakers to sit down and write the laws, they're not listening to the rhetoric. The rhetoric is to get people involved. The rhetoric is to say stuff that you think people are going to move people to vote for you. So, you know, I really don't see the rhetoric having a significant influence on policy.
Morris meint also, dass die politischen Entscheidungen von einer spaltenden Rhetorik grundsätzlich kaum beeinflusst seien. Mit diesem Argument will er auch Trumps radikalste Aussagen abschwächen.
When it comes to the EU and NATO, you know, again, I think that there's still a separation between rhetoric and policy, right?
Denn Trump hat in der Vergangenheit immer wieder damit gedroht, dass er das NATO-Bündnis verlassen werde, sollten die Mitgliedsländer ihre Rüstungsausgaben nicht erhöhen. Doch für Morris ist das erstmal nur eine leere Drohung ohne direkte Konsequenzen.
Trotzdem ist Morris vermutlich nicht der klassische Trump-Fanatiker, den man aus den Medien kennt. Er ist kein Verschwörungstheoretiker und er sagt auch nicht, dass die letzte Wahl gestohlen wurde. Er liest und recherchiert eigenen Angaben zufolge sehr viel und hört sich Meinungen aus der Wissenschaft und Wirtschaft an. Wenn er über seine eigenen Ansichten redet, dann ist er zwar eindeutig republikanisch, aber doch irgendwie reflektiert und weniger aufgeregt als die Partei selbst. Er ist informiert.
Und er nimmt auch eine Spaltung im Land wahr, sieht aber eben nicht Trump dafür verantwortlich. Anders sieht es die politische Gegenseite.
I think people didn't realize how divided the country was until Trump was elected, even though, you know, even Americans are confused by our presidential electoral system. It's the electoral college, right? Trump did not win the popular vote. Clinton won the popular vote. But still, he won a lot of votes. It's not that, you know, that he won much, 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 much less and was still elected because of the electoral college. So him being elected, yes, that's when people started to realize, like, I don't think he created the division, but he certainly made it much larger.
Das ist Renee. Sie ist Ende 40 und Landschaftsarchitektin in San Francisco. In vielerlei Hinsicht ist sie eine typische Westküstenamerikanerin. Sie interessiert sich für den Klimawandel, die Bildungsförderung sowie trans- und reproduktive Rechte. Deshalb wählt sie die Demokraten und dieses Mal geht ihre Stimme an Harris. Doch in ihrer Heimatstadt fühlt sie sich zunehmend unsicherer, denn sie beobachtet ein wachsendes Drogen- und Obdachlosigkeitsproblem.
As a resident, you just feel trapped. Like on the one hand, you want to feel compassionate because these people are suffering, and on the other hand, you don't want to have to encounter human feces on the street and tents and garbage and needles. Like on our route to school, we bike to school now. There's a new bike lane that they just built, and that's amazing too. And it goes under the highway. And like often the bike lane has trash left from homeless people, you know? And I'm on a bike with my kid. And I don't want to fall. And I certainly also don't want him to fall on something that's unsafe. So the situation in San Francisco has turned people who used to be more liberal, more conservative.
In der kalifornischen Stadt gibt es schon seit Jahren mehrere tausend Obdachlose, wesentlich mehr als in ähnlich großen US-Städten. Und auch der Konsum von Fentanyl ist ziemlich hoch. In den ersten beiden Pandemiejahren sind laut Stadtverwaltung in San Francisco mehr als doppelt so viele Menschen an der Droge gestorben als an einer Covid-19-Erkrankung. Aber trotz der Spannungen in ihrer Heimat bleibt sie den Demokraten treu. Für sie überwiegt das soziale Mitgefühl.
Auch für den Republikaner Morris spielt die innere Sicherheit eine große Rolle für seine politische Meinung.
So yeah, so crime is also very much on my mind and on other people's minds. So those would be like my top three. Economy, immigration, crime.
Er meint zwar, dass Städte wie Baltimore, Philadelphia oder New York schon immer unsicher gewesen seien, aber sich die Lage heute noch mal wesentlich verschlechtert hätte. Dass das so sei, erklärte sich auch damit, dass immer mehr EinwanderInnen in die USA kämen. Da stimmt Morris der republikanischen Parteilinie auch voll zu. Er sieht die Migrationspolitik in einer Krise, auch da viele Asylsuchende, wie er sagt, kriminell seien. Dass Trump fordert, diese Menschen massenhaft abzuschieben, findet er durchaus sinnvoll.
Trotz seiner starken politischen Meinung zum Thema Asyl findet er, dass eine ausgeglichene Diskussion darüber in der Öffentlichkeit fehle.
You have two different perspectives, neither one of which is 100% accurate. So the number of people in the United States that are really able to have a 360-degree conversation, I'm going to say it's fairly small. Because people either line up on the, oh, we should let them in, that, you know, they're hurting, or we should keep them out because they're going to hurt us.
Warum wählt er dann trotzdem noch immer Trump? Einen Kandidaten, der eine ausgeglichene Debatte in der Politik immer wieder zu verhindern versucht oder eben einfach blockiert. Naja, für Morris liegen die Vorteile von Trump vor allem in dessen wirtschaftlichen Argumenten.
We still have people and we're still seeing higher than normal prices, higher than comfortable prices, and for some people, higher than affordable prices at the gas pump primarily and at the grocery store primarily. So whatever the economists are saying inflation is right now, when, you know, when mom and dad go shopping for groceries or stop to get gas on the way to work, they're not feeling it. And that's important because you can talk to me about, you know, economic analysis all day long. Until it's making a difference to my pocket, it's not a real number.
Wenn man die Demokratin Renee fragt, welche politischen Themen ihr aktuell am meisten am Herzen liegen, dann antwortet sie ähnlich.
The economy. Because I actually do think if you can't move the needle on the economy, then you can't do anything else.
Erst danach nennt sie die gesellschaftlichen Themen, zwischen denen sich die Parteilinien derart spalten.
Obviously, climate change is a really important issue. Climate change, healthcare, education. Yeah, those are our priorities. You know, there's all these things about abortion and about trans rights, and they're lower on the list for me because I feel that addressing the other issues then gives those things more breathing room.
Auch wenn die Demokratin Renee und der Republikaner Morris sehr unterschiedlich darüber denken, wer die Wirtschaft in den USA stabilisieren würde, spielt sie in beiden Lagern scheinbar die größte Rolle.
Das spiegelt sich auch in landesweiten Untersuchungen wider. Eine WählerInnenbefragung der Pew Research Group zwischen August und September diesen Jahres zeigt, dass die eigene Wirtschaft bei beiden Parteien mit das wichtigste Thema für die Wahl ist.
Und wenn man sich die wirtschaftliche Lage anschaut, naja, zwar wächst die Wirtschaft weiterhin, aber halt eher langsamer. Ein großes Thema bleibt auch nach wie vor die Inflation, die den Konsum der Haushalte und die Investitionen von Unternehmen bremst. Der Arbeitsmarkt in den USA zeigt sich dagegen recht stabil. Die Arbeitslosenquote liegt bei etwa über 4%. Damit steht die USA besser da als Deutschland, wo die Arbeitslosenquote derzeit bei rund 6% liegt. Allerdings bleibt der internationale Handel ein Knackpunkt. Das Handelsdefizit ist gestiegen. Das bedeutet, dass die USA mehr importieren als exportieren. Diese Faktoren zusammen machen die wirtschaftliche Entwicklung unberechenbar und sorgen bei vielen für Unsicherheiten.
Für die Demokraten sind laut der Pew Research Center Umfrage derzeit lediglich die Krankenversicherung und die Besetzung des Supreme Courts wichtiger als das Thema Wirtschaft. Der Affordable Care Act, der über 20 Millionen AmerikanerInnen eine Krankenversicherung ermöglicht hat, bleibt ein zentrales Anliegen. Die Zusammensetzung des Supreme Courts ist entscheidend für die Durchsetzung ihrer politischen Ziele, da viele wichtige Entscheidungen für den Staat davon abhängen. Für die Republikaner folgt nach dem Nummer-1-Thema Wirtschaft die Einwanderung und danach die Kriminalität. Und ja, im letzten Jahr sind mehr Menschen über die mexikanische Grenze in die USA gekommen. Insgesamt über 3,2 Millionen und damit eine halbe Million mehr als im Vorjahr.
Und auch die Kriminalitätsrate ist tatsächlich in den letzten Jahren stark gestiegen, insbesondere bei Gewaltdelikten wie Mord und Überfällen. Aber einen Zusammenhang zwischen Einwanderung und Kriminalität gibt es so nicht, auch wenn viele republikanische Hardliner das denken. Studien aus Texas belegen sogar, dass EinwanderInnen nur etwa die Hälfte der dortigen Gewaltdelikte im Vergleich zu einheimischen BürgerInnen verüben.
Aber all diese Themen sind nur Teilaspekte der Spaltung. Die Situation und ihre Ursachen sind extrem vielschichtig. Um sie nochmal besser zu verstehen, kann ein Perspektivenwechsel hilfreich sein. Dafür haben wir mit Pat geredet. Pat ist gebürtiger Amerikaner und hat in Illinois und Kalifornien gelebt, immer in Großstädten. Seit jeher wählt er die Demokraten, auch wenn er betont, dass sein Herz nicht für die Partei brennt und er sie eher als bessere Option betrachtet. Derzeit ist er allerdings nicht vor Ort in den USA, denn er studiert in Deutschland seinen Master. Das habe seine Sichtweise verändert, meint er. Über die Gesellschaft in seiner Heimat sagt er:
Ich glaube, die Hauptunterschiede sind zwischen Städten und das Land. Und Leute, die entweder in einer Stadt aufgewachsen sind oder Leute, die sich selbst entschieden haben, in einer Stadt zu wohnen, sind meistens mehr so auf der linken Seite der so politische Spektrum, weil wir so viel mehr kulturelle Sachen haben in den Städten, aber auch, es ist nicht nur kulturelle Unterschiede, aber es gibt auch so viel mehr Arbeitsmöglichkeiten, glaube ich, in den Städten. Ich glaube, was man in Deutschland ein Dorf nennen würde, also diese Dörfer in Amerika, also sie sterben aus. Es gibt keine Arbeit, es gibt wirklich keinen Grund, dort zu bleiben.
Das Land ist riesig und die Lebensrealitäten der Menschen sehr verschieden. Doch am Ende wählen sie nur einen Präsidenten oder eine Präsidentin, der oder die sie alle vertreten soll. So versucht er sich auch die großen Meinungsunterschiede in der US-Gesellschaft zu erklären. Es gibt einfach starke Kontraste zwischen boomenden Städten und den vielen zurückgelassenen Dörfern im Land, meint er. Auch Pat stellt wie Morris und Renee die wirtschaftlichen Aspekte in den Vordergrund.
Ich muss jetzt mit 3, 4, 5 verschiedenen Leuten wohnen. Für manche Leute könnten sie ihr zum Beispiel Krankenversicherung oder Pflegeversicherung nicht leisten und sie musste einfach ohnehin leben. Sie könnte manchmal kaum Essen leisten. Ich glaube, was unsere Eltern, unsere Lehrer uns also mehr oder weniger versprochen hatten, war gar nicht unsere Realität. Wir könnten sagen, einfach nicht mehr leisten, was uns versprochen war. Und ich glaube, das war eine große Enttäuschung für zumindest viele Millennials, aber ich glaube, wir sind nicht alleine. Es gibt auch Gen Z und Gen X. Und ich glaube, sie haben, also hatten auch und haben immer noch auch die gleichen Probleme. Aber wir hatten, also wir sind mit dieser unglaublichen, also super schönen Idee von Amerika aufgewachsen. Und das ist einfach nicht unsere Realität jetzt.
Neben der Wirtschaft als Priorität der 3 US-AmerikanerInnen eint die 3 auch eine tiefe Überzeugung, dass die eigene Position die absolut richtige oder rationalste ist. Und damit empfinden sie die andere automatisch als falsch. Politikwissenschaftler Tim sieht darin eine zugespitzte Anti-Haltung von ParteianhängerInnen.
Das gilt für beide Seiten, dass die andere Seite im Prinzip als Bedrohung für die Zukunft des Landes gesehen wird. Also die Demokraten sehen die Republikaner ein Stück weit als Bedrohung für den Rechtsstaat und die Demokratie und auch nicht ganz unberechtigterweise, wenn man sich sozusagen die letzte Wahl anschaut, also die Anzweiflung des Wahlergebnisses, den Sturm auf das Kapitol und die Tatsache, dass sich eben führende Republikaner, sowohl Trump und Vance als auch führende Republikaner im Kongress eben nicht klar davon distanziert haben. Und umgekehrt sind Anhänger der Republikaner manchmal der Meinung, dass die Demokraten eine Politik betreiben, die das Land in den Ruin treibt. Also die werden dann als kulturelle Marxisten bezeichnet, die sozusagen amerikanische Werte nicht mal verkörpern, die Religion aus der Öffentlichkeit verdrängen wollen. Je nachdem, wie weit man dann nach rechts geht, gibt es eben auch unter den Republikanern viele Anhänger der Verschwörungserzählung des großen Bevölkerungsaustausches. Also die werfen dann Demokraten vor, dass sie gezielt Migranten ins Land lassen würden, um und dann auch wählen lassen würden, was definitiv nicht stimmt, um sich so Mehrheiten zu sichern, die sie unter den wahren Amerikanern nicht kriegen würden.
Andere ForscherInnen bestätigen das. Sie sehen die Menschen in den USA auf eine spezielle Art gespalten. Die Bevölkerung sei zwar weniger ideologisch gespalten, als sie selbst denke, Doch sie sei umso mehr zwischen den Parteien zerrissen. Statt konkreten Inhalten werde vor allem die andere Partei an sich extrem verhasst oder gefürchtet. Man spricht hier von einer emotionalen Polarisierung.
Klar, das Zwei-Parteien-System trägt ebenfalls zu dieser gesellschaftlichen Entwicklung bei. Auch in den Sprüchen des Wahlkampfs wird immer wieder deutlich, es gibt nur eine richtige Wahl für das Land, die eigene Partei. Und da heizen sich die beiden Lager gegenseitig auch stark auf. Einfach indem sie ihre Kampagnen zunehmend auf eine scharfe Abgrenzung setzen. In ihrer Rede polarisierende Begriffe wie America First oder die 1% nutzen oder auch mehr auf die Verfehlungen des anderen Kandidaten hinweisen, als ihre eigenen Inhalte in den Fokus zu stellen.
Kamala's for they, them. President Trump is for you.
I'm Donald J. Trump and I approve this message.
Donald Trump, he is unfit to serve, that he is unstable, that he is dangerous and that people are exhausted.
Statt Kompromissbereitschaft entsteht so oft eine Wir-gegen-die-Mentalität. Und das polarisiert nochmal mehr.
Aber nicht nur das, denn es geht auch darum, wie und was über die Politik berichtet wird, also um die Medien in den USA. Auch sie spielen eine entscheidende Rolle, wenn man sich die Spaltungen der Gesellschaft genauer anschaut. Da wären CNN, Fox News, NBC und viele andere. Alles milliardenschwere, einflussreiche Medienunternehmen, die Millionen US-AmerikanerInnen über das politische Geschehen und die Wahlen sehr unterschiedlich und oft parteiisch berichten. Die Radio- und Fernsehsender, die Zeitungen und Social-Media-Nachrichtenkanäle. Viele von ihnen sind ziemlich ähnlich polarisiert wie die Politik und lassen sich in großen Teilen entlang der Parteilinien aufspalten. Dr. Johannes Timm beschreibt, wie sich auch durch eine emotionale, parteiliche Polarisierung der US-AmerikanerInnen das gesamte Politikgeschehen im Vergleich zu früher verändert hat.
Auch in den 60er, 70er Jahren während der Bürgerrechtsbewegung waren die USA sehr stark polarisiert. Aber was eben neu ist, ist, dass die ideologische Polarisierung jetzt praktisch deckungsgleich mit der parteipolitischen Polarisierung ist. In der Vergangenheit war es häufig so, weil es eben nur zwei Parteien gab und die praktisch nicht alle Kombinationen von Meinungen zu bestimmten Themen perfekt abbilden konnten. Musste man sich zwar zwischen einer der beiden Parteien entscheiden, aber keine der beiden Parteien hat sozusagen die eigenen Ansichten vollständig widergespiegelt. Und es gab viele Leute, die waren Wechselwähler, die sind hin und her gegangen zwischen den Parteien. Oder die haben sogenanntes Split-Ticket-Voting gemacht, also dass sie für eine Partei für das Präsidentenamt gestimmt haben und für den Kongress für eine andere Partei oder für die Lokalpolitik oder so. Und haben das eher situationsbezogen entschieden. Und gleichzeitig gab es im Kongress mehr überparteiliche Zusammenarbeit, weil eben die Parteien noch nicht so säuberlich voneinander getrennt und sortiert waren. Es gab Republikaner, die waren weiter links als die konservativsten Demokraten und umgekehrt. Es gab Demokraten, die waren in der Außenpolitik sehr konservativ, Hardliner-mäßig, aber in der Innenpolitik haben sie sehr stark den Sozialstaat unterstützt. All das hat dazu geführt, dass die Koalitionen wechselten, dass im Kongress eine bessere überparteiliche Zusammenarbeit mit wechselnden Mehrheiten möglich war und dass diese ideologische Polarisierung einfach nicht so durchgehend war und nicht so sehr auf die Identität durchschlagen konnte. Jetzt ist es meistens so, also auch das sind Generalisierungen, auch da gibt es Ausnahmen, aber in der Regel ist es so, viele republikanische Wähler stimmen dann auch allen Positionen der Republikanischen Partei zu.
Zwischen all diesen Lagerkämpfen und Emotionsschlachten gibt es auch noch einen ziemlich kuriosen Effekt. Die heutigen Wahlen in den USA werden nicht mehr von den Millionen überzeugten WählerInnen gewonnen, sondern von einem kleinen Bruchteil der Bevölkerung, den Unentschlossenen.
Und das sind erfahrungsgemäß eben Leute, die in der Regel sich nicht besonders für Politik interessieren und nicht besonders gut informiert sind, weil alle, die besser informiert sind, haben sich schon längst eine Meinung gebildet und sich für die eine oder andere Seite entschieden. Sodass wir jetzt die paradoxe Situation haben, dass wirklich sehr wenige Wähler in sehr wenigen Staaten wahrscheinlich den Ausschlag geben am Ende, wer die Wahl gewinnt. Und das auch noch diejenigen sind, die jetzt nicht die am besten Informierten sind.
Während die BürgerInnen, die ständig die Politik und Medien verfolgen, immer wieder politisch beeinflusst und erregt werden, sind die Menschen, die sich kaum über politische Inhalte informieren, weniger von den spaltenden Überzeugungen im Land betroffen. In den sogenannten Swing States oder Battleground States wie Pennsylvania oder Michigan braucht es ja nur wenige tausend von diesen Unentschlossenen, um die Wahl am Ende zu entscheiden. Es ist also etwas paradox. Über Jahrzehnte hinweg erhitzen und spalten sich die politischen Lager immer weiter. Doch noch immer hängt der Erfolg der Parteien von jenen ab, die womöglich viel weniger von dieser Polarisierung betroffen sind.
Dass ein Land sich politisch in Lager aufspaltet und in der Gesellschaft zunehmende Meinungsverschiedenheiten bestehen, das ist gewissermaßen auch Teil einer lebhaften Demokratie. Doch was ist, wenn die Risse im Land so groß werden, dass sie das demokratische System an sich erreichen und zum Bröckeln bringen könnten? In einem Beitrag für die Stiftung Wissenschaft und Politik befürchtet Politikwissenschaftler Tim, dass die Demokratie in den USA gefährdet sei und das Land auf einen möglicherweise unumkehrbaren Kipppunkt zusteuern könnte. Was für diesen drohenden Kipppunkt des Systems spricht? Die politische Gewalt und Gewaltbereitschaft im Land nimmt zu. Der Sturm auf das Kapitol, bei dem 5 Menschen gestorben sind, steht dafür symbolisch. Im Jahr zuvor hat das FBI aufgedeckt, dass Mitglieder einer rechtsextremen Miliz geplant hatten, die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, zu entführen. 2022 ist ein Verschwörungstheoretiker in das Haus von Nancy Pelosi, der damaligen Mehrheitsführerin der Demokraten im Repräsentantenhaus, eingebrochen und hat ihren Ehemann schwer verletzt. Und in den letzten Monaten kam es zu 2 Attentatversuche auf Donald Trump. Eine Umfrage des Public Religion Research Institute aus dem letzten Jahr zeigt, dass fast 1/4 der US-Bevölkerung Gewalt als legitimes Mittel ansieht, um ihr Land zu retten.
Noch grundlegender, die wichtigsten Kontrollmechanismen des Staates schwächeln. Die Gewaltenteilung, also die Trennung und Verschränkung der gesetzgebenden, ausführenden und rechtsprechenden Gewalt, ist Grundbestandteil einer Demokratie. Und in den USA wird sie durch sogenannte Checks and Balances aufrechterhalten. Es geht dabei vor allem um eine gegenseitige Kontrolle zwischen den Verfassungsorganen. Die Präsidentin kann etwa ein Veto gegen Gesetzesentwürfe vorlegen. Der Kongress kann sowohl die RichterInnen des Supreme Courts als auch die PräsidentInnen des Amtes entheben. Und der oberste Gerichtshof kann Vorhaben aus dem Kongress oder dem Weißen Haus für rechtswidrig erklären. Dieses wechselseitige System schwächelt laut Dr. Johannes Timm in den letzten Jahren immer mehr.
Als Richard Nixon Präsident war, hat das noch einigermaßen funktioniert. Ja? Da haben die Gerichte ihn gezwungen, bestimmte Unterlagen zu veröffentlichen. Und der Kongress hat ihn in einem Amtsenthebungsverfahren angeklagt mit überparteilichen Mehrheiten und ihn letztendlich zum Rücktritt gezwungen. Als Donald Trump jetzt Normen gebrochen hat, hat es zwar 2 Versuche eines Amtsenthebungsverfahrens gegeben, aber die Republikaner im Kongress haben ihm eben die Treue gehalten. Die haben ihre parteipolitischen Interessen über das institutionelle Interesse des Kongresses, der Gewaltenkontrolle gestellt und waren einfach nicht bereit, ihn zu verurteilen. Insofern hat die Kontrolle durch den Kongress an der Stelle schon mal versagt, würde ich sagen. Also selbst nach dem 6. Januar konnte er nicht des Amtes enthoben werden, verurteilt werden.
Neben diesen festgeschriebenen Institutionen beruht die amerikanische Demokratie eben auch auf gemeinsamen Werten. Und auch dieses System scheint sich gelockert zu haben.
Das amerikanische System, es ist ja die älteste moderne Demokratie der Welt, wenn man so will, basiert eben eigentlich wie jede Demokratie auch sehr stark auf Vertrauen. Und es basiert sehr stark auf Normen, also nicht nur explizite Gesetze, sondern eben auch ungeschriebene Gesetze, die nur dadurch Wirkung entfalten, dass sich die Leute im Prinzip freiwillig daran halten. Und Donald Trump hat eben die Schwächen dieses Systems aufgedeckt, indem er sich an viele ungeschriebene Gesetze einfach nicht gehalten hat. Und er hat sich auch an bestimmte geschriebene Gesetze nicht gehalten. Deswegen wird er jetzt strafrechtlich verfolgt in 4 strafrechtlichen Prozessen und etlichen Zivilprozessen. Aber er hat eben gezeigt, dass das System sehr stark davon lebt, dass sich die politisch Verantwortlichen an die Regeln halten. Und dass es sehr leicht gestört werden kann, unterlaufen werden kann und vielleicht sogar zerstört werden kann, wenn sich die politischen Akteure eben nicht an diese Regeln halten.
Doch nicht nur das System kann sich verändern, sondern auch die öffentliche Meinung und die Beziehung der Bevölkerung zu ihrer Regierung. Auch hier sieht Tim einen demokratiegefährdenden Trend.
Es ist natürlich auch einfach ein Problem, wenn politische Repräsentanten massiv und immer wieder und gezielt Lügen verbreiten, die Wahrheit nicht anerkennen. Das ist bei Donald Trump und J.D. Vance der Fall und eben vielen von denen, die sie unterstützen, im Kongress und anderswo. Und wenn versucht wird, den Wahlprozess zu delegitimieren, wenn behauptet wird, es gibt Wahlbetrug, wo es keinen gibt, und wenn dann in letzter Konsequenz auch die friedliche Übergabe der Macht verhindert wird, wie das bei den letzten Präsidentschaftswahlen der Fall war, dann ist das natürlich auch eine Bedrohung für eine Demokratie.
Auf der anderen Seite gibt es aber auch Argumente, die gegen einen solchen demokratischen Kipppunkt sprechen könnten. Denn Tim meint auch, dass die politische Spaltung im Land sich nicht direkt auf die Gesellschaft übertragen lasse.
Man muss aber auch dazu sagen, dass in der allgemeinen Bevölkerung die Polarisierung immer noch nicht so stark ist wie unter den politischen Eliten und nicht so stark ist, wie man den Eindruck gewinnt, wenn man sich die sozialen Medien oder generell die Medienlandschaft anschaut. Also es gibt immer noch viele Amerikanerinnen und Amerikaner, die sich nicht sonderlich für Politik interessieren, für die das nicht das wichtigste Thema ist und die eben auch in diesem Polarisierungsstrudel nicht wirklich mitmachen. Viele Amerikanerinnen und Amerikaner haben Jobs, in denen sie viel arbeiten müssen, haben Familien und es gibt in ihrem Leben noch andere Dinge außer der Politik.
Klar, die reißerischen Medien und die lauten Politikbühnen können das Bild der USA auch stark verzerren. Wenn dann Donald Trump auf X extreme Inhalte postet, die in Minuten tausendfach geliked werden, dann wirkt das für Außenstehende schnell so, als hätte eine ganze Nation genau Trumps Meinung. Doch zumindest die drei US-AmerikanerInnen, mit denen wir für diese Folge sprechen konnten, haben gezeigt, wie kompliziert das ganze Thema ist und wie individuell. Auch wenn viele AmerikanerInnen selbst weniger hitzig wirken als das Bild, das ihre politischen VertreterInnen vermitteln, die zugespitzte Stimmung, die in den Medien und auf den politischen Bühnen dominiert, lässt Fragen zur Stabilität der Demokratie aufkommen. Gerade so kurz vor der Präsidentschaftswahl.
Wie die politischen Lager der Gewinner und der Verlierer reagieren werden, ist in der aktuellen Lage, in der sich die politischen Ereignisse regelrecht überschlagen, kaum abzusehen. Die nächste Frage wirkt polemisch, doch nach dem 6. Januar 2021 ist sie durchaus berechtigt. Besteht in den USA die Gefahr eines Bürgerkriegs?
So weit würde ich nicht gehen. Also das ist ein sehr schwieriger Prozess und das ist ja ein Prozess, mit dem alle Gesellschaften zu kämpfen haben. Und also gerade wenn Vertrauen in Institutionen zerstört ist, grundlegend zerstört ist, ist es sehr schwer, das wieder aufzubauen. Und wenn Bevölkerungsgruppen praktisch den etablierten Institutionen komplett misstrauen, seien das ihre politischen Institutionen oder seien das die Medien als Informationsquelle, dann ist es nur sehr schwer, die zu erreichen und zu überzeugen. Und das muss dann natürlich in kleinen Schritten erfolgen. Also ich glaube, eine Voraussetzung ist, dass man die größten Störenfriede von den Machtpositionen entfernt. Also ich glaube tatsächlich, wenn Donald Trump wieder Präsident wird, dann hat das katastrophale Folgen für die amerikanische Demokratie und dann werden sich diese negativen Entwicklungen erstmal nochmal ein ganzes Stück weiter fortsetzen. So. Dann ist natürlich immer Bildungsarbeit nötig, um Leuten zu erklären, vernünftigen Medienumgang zu erklären und da setzt man natürlich am besten bei jungen Leuten an. Und da gibt es ein bisschen Hoffnung darauf, dass jüngere Generationen mit dieser neuen Medienumgebung besser klarkommen, ja. Also ein Teil davon ist ja der Aufzug des Internets, der sozialen Medien, die Tatsache, dass jeder Falschmeldungen in die Welt setzen kann und dass die Funktion der traditionellen Medien als Gatekeeper, als irgendwie Autoritäten dessen, was wahr ist und was nicht ist, immer weiter untergraben wird. Und da gibt es halt Anzeichen dafür, dass jüngere Generationen besser gelernt haben, mit diesen neuen Medien klarzukommen und weniger leicht Falschmeldungen und Desinformationen aufsetzen als ältere Generationen. Und dann muss man natürlich versuchen, miteinander zu reden. Also es gibt da, glaube ich, nicht die eine Lösung, sondern es ist ein mühsamer gesellschaftlicher Prozess.
Diese möglichen Lösungsansätze stützen sich auf wissenschaftliche Forschung. Die University of Stanford hat in einer Studie herausgefunden, dass es nicht viel Zeit braucht, um die Medienkompetenz zu steigern und um Fake News zu erkennen. Auch sagt beispielsweise der Politikwissenschaftler James Fishkin, dass Bürgerforen helfen können, Vorurteile abzubauen und die Bereitschaft zu Kompromissen zu erhöhen, also quasi auf unterster Ebene ansetzen. In die gleiche Richtung geht auch die Kontakthypothese von Gordon Allport, die besagt, dass Vorurteile und Feindseligkeiten zwischen MitgliederInnen verschiedener Gruppen durch gegenseitigen Kontakt verringert werden können. Dieser positive Effekt tritt jedoch nur auf, wenn der Kontakt durch Kooperation stattfindet. Gemeinsame Projekte also.
Aus wirtschaftlicher Sicht gilt es, die soziale Ungleichheit zu verringern, da sie als Treiber schlechthin von politischer Polarisierung gilt. Das alles lässt sich nicht von heute auf morgen umsetzen. Wichtig ist allerdings, sich nicht von der schillernden, aber doch mitunter schwarz-weißen Show, die der Wahlkampf und die Parteipolitik in den USA oft sein kann, demotivieren zu lassen, sondern auch den Menschen im Land, den WählerInnen zuzuhören, was sie denn denken, dass das Land wirklich braucht.
I think what we need is more honesty with each other.
I do truly believe that it is always about the economy. There's a very famous political consultant who worked for Clinton. And he had this famous line that was, his name is James Carville. And his line is simply, it's about the economy, stupid. Right? Duh, it's all about the economy.
Mein Hauptwunsch ist, dass wir eher bald in der Zukunft keine US Electoral System mehr haben. Ich glaube, viele Leute fühlen sich, als ob ihr Wahl komplett wertlos ist, weil ihr Staat schon für die Demokraten oder die Republikaner wählen wird. Und dann macht es keinen Unterschied. Aber wenn wir in der Zukunft nur ein Popular Vote hätten, dann glaube ich, mehr Leute wählen würden. Und es würde hoffentlich dann ein bisschen demokratischer sein. Ich meine nicht, dass die Demokraten mehr gewinnen werden, sondern dass also die Leute einfacher und direkter repräsentiert werden. Ich glaube, das ist mein Haupthoffnung für die Zukunft.
People have to learn how to express themselves in ways that are not necessarily confrontational. You're concerned about taxes. Well, guess what? So am I. I'm concerned about taxes too. And I've had these conversations with Democrats. Well, some. I do think that just simply treating each other with dignity and, you know, just because you have a bad idea doesn't make you a bad person.
Neben der Politik müssen eben auch die Menschen an sich einen Schritt aufeinander zugehen.
Auch in der nächsten Regierungszeit wird die Spaltung zwischen politischen Lagern und in der Öffentlichkeit weitergehen. Angetrieben von scheinbar unvereinbaren Idealen und brodelnden Emotionen. Doch trotz aller Differenzen verbindet die BürgerInnen doch wohl immer noch viel. Die Architektin an der Westküste, der Masterstudent im Auslandsjahr oder der ehemalige Entertainer im Mittleren Westen. Sie leben in völlig verschiedenen Welten und doch teilen sie ähnliche Sorgen und Hoffnungen. Fragen nach wirtschaftlicher Sicherheit, der Zukunft ihrer Kinder und dem Erhalt ihrer Freiheit sind Teile ihres Alltags.
Und sie werden alle am Wahltag gebannt auf die Ergebnisse der 60. US-Präsidentschaftswahl warten und auf eine Zukunft hoffen, die sicherer und vielleicht auch ein bisschen geeinter werden könnte.
Damit sind wir am Ende dieser Folge von Ballot Box Breakdown, unserer Podcast-Reihe zur US-Wahl 2024. Vielen Dank fürs Zuhören. Das nächste und auch letzte Mal hören wir uns nach der Wahl. Dann geht es darum, was der oder die nächste Präsidentin für die USA, aber auch für die ganze Welt bedeutet. Mit welchen Herausforderungen er oder sie in den nächsten Monaten konfrontiert sein könnte und wie sich die Wahl auf die Gesellschaft auswirkt.
Die Folge könnt ihr wieder hier hören oder eben überall, wo es Podcasts gibt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns doch eine Bewertung da und abonniert diesen Podcast. Bis dahin, folgt unserem Instagram-Kanal m94.balletboxbreakdown für mehr Infos zur US-Wahl und schaut auf der Website von m94.5 vorbei. Alle Links dazu findet ihr in den Shownotes. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an Milo Morris, Renee und Pat, die mit uns über ihre politischen Einstellungen und ihre Heimat gesprochen haben. Danke auch an Dr. Johannes Timm für die politikwissenschaftliche Einschätzung des polarisierten Landes.
Die Redaktion für diese Folge haben Maximiliane Hoferer, Maxim Nägele und ich, Mona Wölpert, übernommen. Bei der Recherche unterstützt haben uns noch Emma Fink und Julia Mauro. Für die Postproduktion sind es ebenfalls wir beide hier und Maximiliane Hoferer zuständig gewesen. Maximiliane leitet auch dieses Podcast-Projekt und steckt hier viel Arbeit rein. Dafür ein ganz großes Dankeschön.
Ballotbox Breakdown. Die M94.5 Podcast-Reihe zur US-Wahl 2024.